möchte euch einfach heute Abend ein paar Gedanken mitgeben, gerade zu diesem Begriff, zu diesem Wort Friedensstifter. Aber so ein paar Dinge, die ich da aus der Bibel rausgelesen habe. Diesen Begriff gibt es zumindest in der Schlachterübersetzung, die ich verwende in der Bibelübersetzung, nur ein einziges Mal. Der Begriff Friedensstifter kommt in der Bibel nur ein einziges Mal vor. Und zwar in einem sehr berühmten Abschnitt, im Anfang der Bergpredigt, in den sogenannten Seligpreisungen. Und da heißt's: glückselig sind die Friedfertigen, heißt hier jetzt in einer anderen Übersetzung, denn sie werden Söhne Gottes heißen, und kann man auch erweitern, Söhne und Töchter Gottes. Glückselig, zu preisen, gesegnet sind diejenigen, die Frieden stiften. Diejenigen, die sich für Frieden einsetzen. Das hier ist einer der teuersten Verse der ganzen Bibel. Das ist einer der teuersten Verse der gesamten Bibel. Was meine ich damit? Frieden zu stiften kostet was. Frieden, so wie von der Bibel her, wie Gott Frieden denkt, ist es nicht nur ein Waffenstillstand. Das ist nicht, ich tue dir nichts, du tust mir nichts, wir laufen aneinander vorbei, nicken uns meinetwegen neutral zu und lassen uns ansonsten in Ruhe. Das ist kein Frieden, das ist Waffenstillstand. Friede, das, was die Bibel oder was in der Bibel mit Shalom beschrieben wird, das ist wirklich ein ganzheitlicher Frieden, der nicht einfach nur ist, wir tun uns nichts Böses, sondern wirklich was Positives. Ich habe in der Vorbereitung eine Predigt angehört von der Kirche Lindenwiese von letzter Woche, von Daniel Plessing. Da geht es auch um dieses Thema. Also war ganz spannend. Wir haben das Thema gewählt, bevor wir wussten, was da dran ist. Also da lief so ein bisschen parallel. Kann ich euch sehr empfehlen. Die Predigt von letzter Woche, Kirche Lindenwiese, findet man auf YouTube oder auf der Webseite von denen. Und er hat da das Beispiel gebracht, Friede, Shalom, ist es, wenn der israelische Stürmer beim Fußball, beim Freundschaftsspiel, den palästinensischen Torwart einen ins Tor schießt und danach der Torwart sagt, war richtig guter Schuss. Und der Stürmer sagt danach, hey, Maut, das war schwierig bei dir, also du bist so ein guter Torwart. Und danach gehen die beiden zusammen, grillen mit ihren Familien und haben Frieden, haben Gemeinschaft und sind wirklich einig, sind eins. Das ist Friede. Nicht, ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Und so eine Art von Frieden ist unfassbar teuer. Stell dir mal folgende Situation vor. Ich werde es jetzt mal aus einer Perspektive beschreiben. Ihr könnt es ja so für euch ändern, dass es passt. Stell dir vor, du bist Notarzt. Du bist Notarzt, bist im Rettungswagen, bist auf der Zentrale. Dann wirst du zu einem Einsatz gerufen, setzt dich rein in deinen Wagen mit deinem Kollegen oder deiner Kollegin und ihr fahrt dahin, müsst schnell machen, war ein Autounfall, habt ihr mitbekommen und ganz schön krasse Nummer auf jeden Fall. Ihr kommt da an und seht schon, Auto total Schaden, total zerstört. Und dann eine Person liegt dann da. Und du gehst dann hin, rennst hin mit dem ganzen Zeug, was du hast und beugst dich über die Person und fängst eben an, diese Person zu behandeln und merkst, okay, krass, ich muss da echt aktiv werden. Das sieht nicht gut aus, also die Person lebt noch, aber schon ordentlich mitgenommen. Und dann siehst du dir die Person an und stellst fest, du kennst diese Person, ist einer deiner besten Freunde. Ist einer deiner besten Freunde, aber was du auch herausgefunden hast an diesem Morgen, bevor du zur Arbeit gekommen bist, ist, dass dieser beste, einer deiner besten Freunde eine Affäre mit deiner Frau hat. Und jetzt stehst du da, jetzt kniest du über dieser Person und weißt es. Und was machst du jetzt? Was für Gefühle werden sich in dir regen? Keine friedlichen Gefühle vermutlich. Keine friedfertigen Gefühle. Was machst du jetzt? Klar, du weißt, du hast natürlich den rein, ich sage jetzt mal, beruflichen Anspruch, die berufliche Pflicht, dieser Person zu helfen, erste Hilfe zu leisten. Aber was geht in dir vor? Und ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hinkonstruiertes Beispiel. Und ja, es hinkt vielleicht in manchen Bereichen und dennoch ist es was, wo ich überzeugt davon bin, was für eine Entscheidung wir in so einem Moment treffen, können wir entscheiden, werde ich Frieden stiften oder nicht. Natürlich muss man da dieser Person helfen, aber das sind solche Momente, glaube ich, wo wir solche Entscheidungen treffen müssen, wo in uns sich alles dagegen wehrt, vielleicht das Richtige zu tun, aber wir es doch tun. Und wer jetzt meint, ja, krasses Beispiel, aber wie realistisch ist es denn oder keine Ahnung. Ich habe es mir ein bisschen abgewandelt von einer anderen Situation, die wir in der Bibel finden. Und zwar stell dir vor, eine andere Situation jetzt, stell dir vor, du sitzt beim Abendessen mit deinen engsten Freunden und du weißt, einer von deinen Freunden, der hier sitzt, der wird dich in wenigen Stunden verraten. Der wird dafür sorgen, dass du gefangen genommen wirst, dass du bis zur Unkenntlichkeit gefoltert wirst und dass du hingerichtet wirst. Das ist eine Person, mit der du 3 Jahre lang enorm eng unterwegs warst, in diese Person rein investiert hast, alles, dein ganzes Leben geteilt hast mit der Person und diese Person verrät dich an diesem Abend und das weißt du. Aber was du tust, noch bevor diese Person den Raum verlässt, um dich zu verraten, du kniest dich vor diese Person hin, nimmst seine Füße, die staubverschmutzt, verdreckt sind, und wäschst ihm die Füße. Du weißt ganz genau, mit diesen frisch gewaschenen Füßen wird er nachher gehen und mich verraten. Und du machst es trotzdem. Und das, was du nachher tust, oder was nachher nicht du tust, was mit dir passieren wird, dass du ans Kreuz gehst, ihr habt es vielleicht rausgefunden, die Bibel kennen, die wissen, es geht um Jesus und es geht um das letzte Abendessen, das er mit seinen Jüngern hatte. Und es geht um Judas, der ihn verraten hat. Und Jesus hat ihm die Füße gewaschen, im Wissen, was er tun würde. Und er ist auch für Judas ans Kreuz gegangen. Was muss das Jesus gekostet haben? Zu sagen, ich will auch mit dir im Frieden leben. Mir geht es hier vor allem darum, was muss in einem Menschen vorgehen, auch in Jesus, ja, der war ganz Mensch und ganz Gott. Was geht in so einem Menschen vor? Was für Emotionen müssen gerade in manchen Menschen in Israel los sein? Die von dieser Attacke der Hamas betroffen sind, die vielleicht Kinder verloren haben. Es gab so ein Musikfestival, wo ganz viele junge Menschen waren, die tot sind. Und was muss in diesen Menschen los sein, die da jetzt jemanden verloren haben? Was muss bei Menschen in Palästina los sein, die völlig unbeteiligt sind, die vielleicht völlig gegen die Hamas stehen, aber halt im Gazastreifen wohnen und die jetzt bombardiert werden? Was muss da innerlich los sein? Und das sind jetzt die großen Beispiele. Aber was muss in dir los sein? Ja, wenn du vielleicht betrogen wirst, ob von einem geliebten Menschen, von einem Ehepartner, vielleicht von einem Arbeitskollegen, der dich hintergeht, vielleicht von jemandem, der dich einfach mies behandelt, wo du irgendwann mitbekommst, vielleicht, dass Menschen über dich gelästert haben. Das sind die Momente, wo Frieden gestiftet wird. Jesus geht in der Bergpredigt auf verschiedene Punkte ein. Eine Sache, die er unter anderem sagt, ist, was für einen Lohn wollt ihr denn erhalten, wenn ihr zu euren Geliebten, zu euren Brüdern und Schwestern, wenn ihr zu denen gut seid? Was für einen Lohn sollt ihr denn da kriegen? Das ist doch normal, dass die Menschen, mit denen es gut aussieht, mit denen ihr gut unterwegs seid, wenn ihr zu denen gut seid, das ist normal. Wenn ihr Söhne und Töchter Gottes heißen wollt, dann müsst ihr Friedensstifter sein. Und ein paar Verse später schreibt Jesus nämlich, was konkret das heißt. Ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Seht ihr die Parallele? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Ich gehe nochmal kurz zurück. Die Friedfertigen, die Friedensstifter werden Söhne Gottes heißen, wenn wir unsere Feinde lieben. Werden wir Söhne und Töchter Gottes heißen. Frieden stiften heißt nicht mit den Leuten nett unterwegs sein, mit denen man sowieso nett hat. Frieden heißt, die Feinde zu lieben. Und Jesus gibt hier 4 konkrete Gebote. Und das finde ich auch so krass herausfordernd, dass es nicht eine Sache ist, hey, das wäre ganz gut. Nein, es ist ein Gebot, liebt eure Feinde. Es geht los mit dem Gebot, liebt eure Feinde. Und Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist kein spontanes Gefühl. Sympathie kann man empfinden oder nicht. Das ist einfach so, da kann man nichts dagegen machen. Aber Liebe ist eine Entscheidung. Ich kann mich dafür entscheiden, jemanden zu lieben. Ich kann mich aber auch dagegen entscheiden. Das heißt, Jesus sagt die ganzen Leute, es geht erstmal mit eurer Einstellung los. Wie denkst du über die andere Person? Wie denkst du? Da geht's los. Über die Person, die dir übel mitgespielt hat. Wo gehen deine Gedanken hin? Wo lässt du es zu, dass dein Herz hingeht? Lässt du es zu, dass dein Herz dahin geht, dass du nach Rache sinnst? Dass du bei anderen schlecht über die Person redest? Dass du Pläne schmiedest, die der Person schaden? Dass du Gerechtigkeit willst, egal was es kostet, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Oder ist deine Einstellung die, dass du sagst, und ja, du darfst verletzt sein, darfst dich aufregen, aber dass du sagst, Gott, aber auch diese Person liebst du. Auch für diese Person, Jesus, bist du am Kreuz gestorben. Und Herr, du sagst, ich soll meine Feinde lieben. Also fange ich mal an, entsprechend über die Person zu denken. Das ist mal der erste Schritt. Mit unseren Gedanken geht ganz viel los. Im Römerbrief schreibt Paulus, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert eure Gesinnung, ändert eure Gedanken. Mit unseren Gedanken geht ganz viel los. Das zweite, segnet, die euch fluchen. Aus Gedanken werden Worte. Dieses dumme Arschloch. Habe ich das in der Predigt gesagt? Ja. Weil wie viele von uns haben sowas schon gesagt oder gedacht? Aus Gedanken werden Worte. Oder sage ich, Herr, mir fällt so unfassbar schwer, diese Person über den Weg zu laufen, aber segne ihn. Hey, ich wünsche dir einen schönen Tag. Weißt du was? Lass uns reden. Komm, lass uns drüber reden. Hey, ich wünsche dir alles Gute. Mit Worten können wir Segen oder Fluch in die Welt bringen. Mit Worten können wir Frieden oder Hass in die Welt bringen. Tut wohl denen, die euch hassen. Jetzt werden aus Worten sogar Taten. Worte werden zu Taten. Tu Gutes denen, die dich hassen, die gegen dich sind. Tu denen Gutes. Je nachdem, wer es ist, ob du Geld spendest, ob du sagst, hey, weißt du was, ich, keine Ahnung, lass dich in der Schlange beim Anstehen vorgehen, ich überlasse dir den Parkplatz, wenn ich sehe, dass nur noch einer übrig ist, wir beide gerade einen wollen oder was auch immer es sein mag. Worte werden zu Taten. Und am Schluss steht dann noch, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, also auch ins Gebet zu gehen und wirklich zu sagen, Gott, ich bitte dich, dass du dieser Person hilfst. Ich bitte dich, dass du dieser Person Gutes tust, dass sie erfolgreich ist, dass sie ein gutes Leben hat, dass sie im Beruf und so weiter und so fort. Hey, wie krass, dass diese Anforderung an uns gestellt, das ist ein Gebot von Jesus, der uns sagt, ich will, dass du deine Feinde liebst. Und zwar ganz konkret, dass deine Einstellung passt, dass deine Gedanken passen, dass deine Worte dazu passen, deine Taten dazu passen, dass deine Gebete dazu passen. Und ich glaube, das Wichtigste, ja, steht zu Beginn, liebt eure Feinde wirklich, es geht mit unserer Einstellung los. Wichtig, ich glaube, es geht natürlich nicht darum, sich alles einfach nur gefallen zu lassen. Ja, natürlich kann man Missstände ansprechen, natürlich kann man Dinge, die passieren, kritisieren, ja, und kann man auch Dinge angehen. Und dennoch, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir nicht den ersten Impuls haben, über andere abzukotzen und abzulästern, anderen die Schuld zuzuschieben, wenn irgendwas schief läuft, uns nicht über andere lustig zu machen, auch nicht anderen eine Hilfe zu verwehren, auch wenn wir sagen, ja, die sind selber schuld. Es geht darum, uns nicht über andere zu stellen, es geht darum, nicht Mauern aufzubauen. Nein, wir sind aufgerufen, unsere Feinde zu lieben, und Feindschaft kann, wie gesagt, viel bedeuten. Das können Menschen sein, die bei der Arbeit gegen dich sind, die über dich lästern. Vielleicht sind es auch Menschen online bei Facebook, bei Instagram, bei WhatsApp, die irgendwie blöde Kommentare irgendwo verbreiten oder Dinge posten, wo du sagst, boah, ganz ehrlich, kann doch nicht dein Ernst sein. Bist du dann jemand, der dagegen schießt, Kontra gibt und gleich draufhaut? Vielleicht ist es jemand, der dich ganz persönlich schwer verletzt hat. Vielleicht sind es Menschen, die eine ganz andere Einstellung haben, wie die das. Feindschaft vielleicht mal ein bisschen weiter gefasst. Menschen, die politisch oder sozial oder auch religiös an einem ganz anderen Punkt stehen. Und Menschen, wo du genau weißt, in deinem Kopf sind es eigentlich deine Gegner gerade. Welche Personengruppen kommen dir in den Sinn, die ja vielleicht sich auch einfach ganz klar gegen Jesus positionieren, gegen Dinge positionieren, die wir in der Bibel finden, und du sagst, hey, das sind, ja, vielleicht sagst du nicht, nutzt du nicht dieses Wort, aber in deinem, von deinem Gefühl her sind es Feinde. Ist dein erster Impuls, dich innerlich gegen solche Menschen zu erheben und ihnen Kontra zu geben? Oder betest du für sie? Fragst du dich, was sie brauchen? Denkst du gut über sie? Manchmal bin ich in der Vorbereitung und mache mir solche Gedanken und denke mir, alter Schwede, ist das krass, ist das herausfordernd. Ich habe jetzt einen sehr, 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 sehr großen Bogen aufgespannt. Sehr, sehr viele krasse, herausfordernde Dinge, wo ich aber sage, hey, so sehe ich es aus dem Wort Gottes. Und ja, da wäre noch viel dazu zu sagen, ja, wir dürfen damit auch ringen, wir dürfen auch wirklich zu Jesus gehen und sagen, hey, das ist nicht so leicht, ich kann es nicht so einfach machen, und dennoch bleibt sein Wort bestehen. Bleibt es bestehen, dass er sagt, hey, ich will, dass ihr eure Feinde liebt. Und egal in welchem Kontext wir dieses Thema gerade denken, ob wir es im großen, globalen, politischen Kontext sehen oder im kleinen, in den sogenannten Kleinkriegen, es wird uns was kosten, wenn wir wirklich Frieden stiften wollen. Es wird uns was kosten. Es wird uns was kosten, dass wir auf unser Recht, auf unser vermeintliches Recht zur Rache oder zur Vergeltung verzichten. Dass wir auf manche Dinge bei uns verzichten und sagen, nee, das lege ich ab. Ich will Frieden haben. Ich stifte Vergebung, ich stifte Frieden in dieser Welt. Das ist das, was diese Welt braucht. Menschen, die bereit sind, diese Kosten zu zahlen für diesen teuersten Vers der Bibel. Aber ich glaube, dass wir das können. Und ich glaube, dass hier so ein Punkt ist, wo wir merken, dass wir ja an was Übernatürliches, an einen übernatürlichen Gott glauben. Bei dem ich überzeugt bin, jeder, der Jesus angenommen hat, der mit ihm unterwegs ist, der hat den Heiligen Geist in sich. Und dieser Heilige Geist, der bewirkt in uns Dinge, wo wir sagen, menschlich bin ich dazu nicht fähig. Immer wieder treffe ich online mal auf Videos oder so, wo ich Leute sehe, die Menschen vergeben. Oft vor Gericht, wo Menschen angeklagt sind, Mörder angeklagt sind, und wo die Hinterbliebenen vor Gericht sitzen und sagen, hey, ich will dir sagen, ich vergebe dir. Und ich weiß nicht, wie sowas menschlich geht. Ich glaube, dass es auch oft, dass es nicht natürlich zu erklären ist, aber dass der Heilige Geist es in uns bewirkt. Und deswegen will ich zum Schluss darauf zurückkommen, auf das Beispiel vom Beginn von dieser Fußwaschung, weil nach der Fußwaschung ist noch was passiert. Und zwar hat Jesus da mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Oder ja, vielleicht war es für uns sozusagen auch das erste Abendmahl, wo eigentlich klar war, worum es geht, wo Jesus den Jüngern gesagt hat, hey, ich will was mit euch teilen und ich will euch nochmal was verdeutlichen. Und zwar, dass ich in Form des Brotes als Symbolik, dass ich meinen Leib gebe und mein Blut vergieße für euch. Was für Kosten, die Jesus auf sich genommen hat für Frieden, damit wir Frieden mit Gott haben. Er hat alles bezahlt. Jesus hat alles bezahlt, weil er sagt, ich will, dass wir Frieden haben. Ich will, dass ihr Menschen Frieden habt mit Gott. Und ich bin bereit dazu, das auf mich zu nehmen. Und das werden wir in unserem Leben vermutlich nicht bezahlen müssen, um Frieden zu stiften. Aber ich glaube, das verdeutlicht uns, Frieden kostet was. Frieden ist nicht billig. Frieden kostet was. Er hat Jesus alles gekostet. Und er hat uns so das Vorbild gegeben, dass auch wir im Frieden leben können. Und wir alle haben heute auch die Gelegenheit, Frieden in unser Leben zu bringen. Ich glaube, Gott wünscht sich so sehr, dass wir im Frieden leben. Und zwar in der Ebene mit ihm, zwischen uns und ihm, aber auch in der Ebene untereinander. Und vielleicht kann heute dieser Abend für dich sein, wo du ganz bewusst Frieden stiftest oder auch Frieden annimmst. Wir werden es jetzt so machen, wir singen noch ein Lied. Ich bitte das Musikteam schon mal nach oben. Und nutzt diese Zeit einfach, um nochmal vielleicht drüber nachzudenken. Wo gibt es vielleicht gerade einen Bereich? Das muss, wie gesagt, gar nicht so krasses sein. Aktuell sind wir halt einfach geprägt vom Krieg in Israel, in Gaza, in der Ukraine. Aber vielleicht gibt es echt kleine Dinge, wo du merkst, da bin ich vielleicht mit jemand anderem im Unfrieden, vielleicht bin ich mit Gott im Unfrieden, vielleicht auch mit mir selber im Unfrieden. Und während im nächsten Lied, genau, singt sehr gerne mit. Oder lasst auch einfach es auf euch wirken, denkt nach, betet und schaut mal, wo gibt's was, wo ihr merkt, hey, da ist gerade Krieg. Da ist gerade Krieg in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Da brauche ich Frieden. Ich werde danach dem Lied was dazu sagen und genau, wie es dann nachher noch weitergeht. Was, wenn aus Feinden Freunde werden? Ich glaube, es kann passieren. Ich glaube, dass Herzen sich verändern. Durch Liebe. So kitschig und klischeehaft es klingen mag. Ich glaube, das ist es, was die Welt gerade braucht, im Großen und im Kleinen. Und ich glaube, dass sich so wirklich verfahrene Situationen völlig verändern können. Und dass Menschen, die wir jetzt vielleicht noch als Feinde, als Gegner bezeichnen, dass die unsere Freunde werden. Genauso wie Jesus es am Kreuz gemacht hat. Paulus schreibt, als wir noch Feinde Gottes waren, ist Jesus ans Kreuz gegangen für uns. Und am Schluss sagt Jesus in Johannes, ich nenne euch Freunde, seid meine Freunde. Aus Feinden können Freunde werden. Und vielleicht ist dir jetzt eine Person gekommen, wo du sagst, ja, oder vielleicht eine Personengruppe oder wie auch immer, wo du sagst, ja, da ist gerade Krieg, da ist gerade kein Frieden. Dann will ich dich einladen, dich vielleicht herausfordern. Kommende Woche, eine Woche lang, einmal am Tag, für eine Minute für diese Person zu beten. Ganz, ganz klein, einmal am Tag, eine Woche lang, eine Minute für die Person zu beten. Und vielleicht willst du das heute auch ein bisschen festmachen mit einem kleinen Symbol. Wir haben hinten dieses Herz aufgestellt und dahinter ist ein Tisch mit ganz vielen Teelichten drauf. Und vielleicht machst du symbolisch, auch wenn es ein bisschen dauert, so ein Licht an. Das hat keine irgendwie Kraft oder irgendwas, oder dass es irgendwie verstärkt. Aber manchmal ist es gut, Dinge einfach mal symbolisch zu machen, visuell zu machen und ganz bewusst zu sagen, hey, ich will ein Licht in diese Welt bringen. Und dann nimm so ein Teelicht und mach's an und stell's auf dieses Herz. Und ja, erinnere dich damit dann dran, dass du wirklich für diese Person beten möchtest. Oder ja, vielleicht kann es auch für dich eine andere Bedeutung haben, aber einfach so als so ein Angebot. Ich glaube, es ist manchmal wirklich, wie gesagt, gut, wenn man Dinge auch mit dem Körper tut, wenn man analog zu dem Vers nicht nur bei der Einstellung, bei den Gedanken bleibt, sondern vielleicht auch Worte und auch Taten. Und auch wenn es nur eine symbolische Tat ist, kann es was ganz Gutes sein. Vielleicht ist aber auch heute der Abend für dich, wo du sagst, hey, da ist was im Unfrieden zwischen mir und Gott. Wo es vielleicht darum geht, dass du nochmal ganz bewusst Vergebung annehmen möchtest. Hinten ist der William, ich glaube der Christian, wenn ich es richtig weiß, wird er gleich auch da sein. Und da ist das Abendmahl, da könnt ihr das Abendmahl empfangen, die werden es euch austeilen. Und da könnt ihr eben ganz symbolisch diese Vergebung nochmal in Anspruch nehmen von Jesus. Sein Leib, der für dich gebrochen wurde und sein Blut, das vergossen wurde. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn du glaubst, dass er für dich gestorben ist am Kreuz, dann bist du herzlich eingeladen, das Abendmahl hinten anzunehmen, hinten entgegenzunehmen und dich daran zu erfreuen. Aber vielleicht ist auch wirklich der Punkt heute, wo du sagst, hey, Ich war noch nie im Frieden mit Gott. Ich habe noch nie Frieden. Ich weiß nicht, was das heißt. Dieser Gott, keine Ahnung, wie du bisher zu ihm standest. Vielleicht ist aber heute auch für dich der Abend, wo du sagst, ich will nicht mehr im Krieg sein mit dir, Gott. Ich will Frieden haben. Ich will Vergebung von meinen Sünden. Dann kann heute auch der Abend für dich sein, wo du Jesus annimmst als deinen Herrn, als deinen Retter, wo du sagst, Jesus, ich nehme das an, dass du am Kreuz für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme das an, dass du gestorben bist, damit ich in Frieden leben kann mit Gott. Ich will mein Leben mit dir leben. Dann komm gerne auch nach hinten. Ich werde auch hinten sein. Ein paar andere werden auch hinten sein. Du kannst mit uns reden, mit uns beten, wenn du möchtest. Du kannst auch, wenn du ein anderes Anliegen hast, wenn du einfach möchtest, dass jemand für dich betet oder mit dir betet, komm auch gerne nach hinten, wenn du irgendwie eine Last loswerden willst oder wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, Mensch, das fände ich schön. Auch dafür darf heute Abend Raum und Zeit sein. Oder sei hier drin, sing die Lieder, bete unseren guten Gott an, bete vielleicht auch in der Stille zu ihm, wie du magst. Aber nutz diesen Abend doch. Nutz diesen Abend für das, was bei dir vielleicht jetzt gerade aufgebrochen ist. Ich werde noch ein Gebet sprechen und dann genau werden wir noch ein paar Lieder gemeinsam singen. Und wie gesagt, ihr habt die Freiheit, dann nach hinten zu gehen und so ein Teelicht anzumachen, das Abendmahl zu empfangen oder Gebet oder einfach für euch selber, wie ihr möchtet. Genau. Ich bitte euch nochmal dazu aufzustehen zum Abschlussgebet. Jesus, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du wirklich Frieden gebracht hast in diese Welt und dass du auch uns zu Friedensstiftern machen willst, Herr. Und ich bete, dass wir das erleben werden, heute Abend, auch in den nächsten Tagen und Wochen, Herr, dass wir wirklich Frieden in diese Welt bringen können. Und ich bitte dich, dass du uns bereit machst dazu, dass wir bereit sind, ja, diese Kosten auf uns zu nehmen, Vergebung auszusprechen, unsere Liebe, unsere Feinde wirklich zu lieben und anzunehmen und den Hass abzulegen und wirklich, ja, so wie deine Söhne und Töchter Frieden, Licht, Liebe in diese Welt zu bringen, Herr. Ich bete, dass du heute Abend einfach, ja, das berührst bei uns, das, was dran ist, da, wo du einen Finger vielleicht drauflegen willst, dass du uns den Mut gibst, zu handeln, Herr. Vielleicht Dinge, ja, auszusprechen, Dinge loszulassen, Dinge festzumachen, Vergebung anzunehmen, für Menschen zu beten. Herr, danke, dass du das in uns bewirkst. Und danke, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern deine Kraft, die in uns wirkt. Und dass du durch uns diese Welt auch verändern möchtest und zu einem Ort machen möchtest, der von deinem Frieden mehr und mehr beherrscht wird, Jesus. Danke, Herr. Amen.